Erstmal danke für die Vorrede, zum Glück kurz, weil wir müssen ein bisschen Zeit reinholen. Mein Auftrag heute ist zu das Großmanöver Defender Europa 2022 etwas zu sagen. Ich habe da ganz fahrlässig leicht mal zugesagt, dachte, das ist ein klar umrissenes Thema, sehr schön. Das Problem ist, dass tatsächlich sehr vieles im Fluss ist. Und wir sind Ende des Jahres 2021, aber offensichtlich sind sich die Militärs noch längst nicht so genau sicher, was sie 2022 tatsächlich machen wollen. Ich werde die Rahmen, die wir haben, bereits sagen. Ich denke, das Manöver wird sicherlich ein Grund für uns sein, wieder Aktionen dagegen zu machen. Aber zuerst mal, warum findet es überhaupt statt? Also was ist das Ziel, was die Militärs und die Militärpolitiker mit diesem Großmanöver verbinden? Das öffentlich erklärte Ziel ist, in Englisch zu beweisen, dass man Readiness, Deterrence und Interoperability kann. Also dass man zeigen kann, wir sind bereit für Kriegsführung und für den Aufmarsch Richtung Osten, dass man Abschreckung Richtung Osten durchführen kann und dass man das nicht alleine, sondern im NATO-Verbund, aber auch über die NATO hinaus machen kann. Und dieses über die NATO hinaus spielt eine immer größere Rolle, zum Beispiel im Konzert mit der Ukraine, aber auch zusammen mit nordischen Staaten, die nicht Mitglied der NATO sind. Zum Beispiel Schweden oder Finnland, mit denen relativ eng kooperiert wird, obwohl sie, wie gesagt, nicht NATO-Mitglied sind, aber de facto nicht sehr weit weg davon sind. Es ist schlichtweg in diesen Staaten so, dass es politisch nicht durchsetzbar wäre, wenn die Regierungen entscheiden würden, Teil der NATO zu werden, aber de facto in den Bereichen von Manövern, in den Bereichen von Aufrüstung, in den Bereichen gemeinsamer Kommandostrukturen arbeitet man bereits so eng zusammen, als wären diese Länder eigentlich Teile der NATO. Und warum gibt es diese enge Zusammenarbeit? Zumindest erklärtermaßen wegen der Gefahr im Osten. Dazu sieht man dann diverse Karten, die aussehen wie das, was die jetzt im Radio nicht sehen können, aber was schlichtweg nichts anderes ist, als dass auf einem relativ engen west- bis mitteleuropäischen Raum dargestellt wird, wer welche militärischen Kapazitäten hat. Und dabei in der Regel dann zum Beispiel aufgeführt wird, dass Russland 830.000 Truppen hat, dass es 3.000 Kampfpanzer hat, dass es fast 2.000 Kampfflugzeuge hat, um damit zu zeigen, wie einfach es Russland doch wäre, Litauen, Lettland oder Estland anzugreifen oder eben auch Polen anzugreifen. Die Frage, warum sie das tun sollten, wird dabei eigentlich nie gestellt. Aber, und es wird die Frage nie diskutiert, dass wenn Russland das tatsächlich in der Lage wäre, das zu tun, seine Truppen Richtung Westen konzentrieren würde, sie eine komplett offene Ostflanke hätten. Also bei diesen Bildern und Darstellungen wird ausgeblendet, wie groß Russland ist und dass es militärisch absolut Harakiri wäre, wenn Russland das, was die NATO als Grundlage, ihre Strategien als Grundlage nehmen, wenn sie das wirklich tun würden, wäre ihre Ostflanke wirklich komplett offen und sie hätten ihr Land schlussendlich nicht mehr im Griff. Aber das ändert nichts daran, dass diese Agenda immer die gleiche ist, mit dem Verweis auf den Einmarsch in der Krim, zu sagen, das Ganze könnte eben auch im Baltikum passieren. Dass in Krim ein größerer Teil der Bevölkerung das wollte und es deswegen auch keinen Widerstand oder keinen nennenswerten Widerstand gab, wird eben dabei auch ausgeblendet. Also ich beantworte jetzt nicht die Frage der Rechtmäßigkeit der Krim, sondern ich lasse mich jetzt auf die militärische Unlogik ein an dieser Stelle und weise schlichtweg darauf hin, dass das, was als Grundlage dafür ist, warum sich die NATO angeblich nach Osten verteidigen muss, schon militärisch immanent wenig logisch ist. Ändert aber, wie gesagt, nichts daran, dass vergleichbare Bedrohungskarten nahezu jeder NATO-Thinktank, der etwas auf sich hält, zum Besten gibt und zur Grundlage seiner Planung nimmt. Ich denke, realistischer wird ein Schuh daraus, wenn wir angucken, was die NATO macht, wie die NATO-Aufmärsche im Moment aussehen. An dieser Stelle danke an Jürgen Wagner, der das Ganze versinnbildlicht hat. Wir haben Stück für Stück einen Aufmarsch der NATO-Staaten an der Grenze Russlands. Hier sieht man das erste Puzzlestein, nämlich die sogenannte Enhanced Forward Presence, also jeweils etwa pro Baltikumstaat und Polen eine Einheit von 1.000 Soldaten, also insgesamt 4.000 Soldaten permanent, was sehr schnell von der NATO ergänzt worden ist durch die Very High Readiness Joint Task Force, also eine höchst bereite Truppe, quasi Gewehr bei Fuß stehend, die innerhalb von 3 bis 5 Tagen mobilisierbar ist. Dafür hat Deutschland in den letzten Jahren massiv auch Verantwortung getragen, wie das so schön heißt. Dabei sollten wir immer im Kopf haben, dass der 2+4-Vertrag eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen auf dem ehemaligen sowjetischen Gebiet und dem Warschauer Paktstaaten ausschließt. Sie aber damit, also die sind nicht permanent, heißt das, sie sind permanent rotierend, damit nicht permanent. Braucht man niemand dazu zu sagen, dass das Problem so nicht gelöst ist, höchstens auf dem Papier und auch nur dann, wenn man nicht darüber nachdenkt. Aber es bleibt nicht dabei. Dazu kommt Innermobilisierungsmöglichkeit Richtung Russland in dem Zeitraum von 5 bis 15 Tagen die 40.000 Soldaten und auch ein paar Soldatinnen der NATO Response Force. Da wird es schon ein bisschen dichter an der Grenze zu Russland. Und schlussendlich die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen mit der NATO Readiness Initiative sehr starke Präsenz an der Grenze zu zeigen. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur, wenn man relativ schnell es schafft, diese Truppenbewegung und auch das Material zu bewegen. Und in diesem Kontext spielen die verschiedenen Defender-Manöver die zentrale Rolle. Also zum einen muss man klar haben, dass bereits jetzt stattfindet, dass NATO-Staaten relativ viel ihres Materials im Baltikum oder in Polen so quasi auf Vorrat lagern, sodass schlussendlich nur noch die Soldaten nachkommen müssen im Notfall und es also dann schon mal deutlich schneller geht. Nichtsdestotrotz geht es immer auch um Verlagerung von Material, was eingeübt werden muss, wenn so ein Trostszenario entsprechend funktioniert. Ihr habt es mitbekommen, Jahr 2020 wurde versucht und das zum größeren Teil auch durchgeführt, trotz Corona diese Mobilität Richtung Osten dann auch in fast wie im echten Leben durchzuführen, auch wenn es formell nur ein Manöver war. Es gab da eine Pause von 2 Monaten, wo nicht so viel passiert ist. Ab Juni 2020 ist es dann einfach fast wieder wie geplant mit diesem Manöver weitergegangen. Am Ende wurden die Truppen wieder abgezogen, aber nicht alles Material wieder zurückgenommen. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Also das sind nicht nur reine Bewegungsmanöver, sondern es sind auch Manöver, die der generellen Mobilmachung gegen Russland dienen. Man hatte dann daraus irgendwann den Schluss gezogen, das funktioniert schon ganz gut, aber nicht alle Regionen sind gleichermaßen gut abgedeckt. Damit war vor allem ein Schwerpunkt auf dem Baltikum. Es gab auch einen in Georgien und darüber hinaus, das will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber die Analyse innerhalb der NATO war, wir müssen einen stärkeren Fokus auf das Schwarze Meer richten. Und deswegen haben die südlichen NATO-Staaten wie Bulgarien und Rumänien 2021 eine wesentlich stärkere Rolle gespielt. Das hier ist jetzt eine Übung in Bulgarien auf einem Luftwaffenfeld, wo geübt wird, schnell Landungen und Nachtangriffe durchzuführen. Also das Ganze hat insgesamt einen sehr offensiven Charakter. Also hier sieht man wirklich ein Landemanöver mit nächtlichen Angriffen, die hier entsprechend simuliert werden und durchaus auch mit Gerät, was auch mehr als nur simulieren kann. Das Schwarze Meer spielt deswegen so eine große Rolle, weil das Schwarze Meer als das strategische Rückgrat der Machtprojektion Russlands gilt. Und wenn wir im Kopf haben, dass die NATO es ja schon geschafft hat, über mehrere Jahrzehnte von 1990 an Russland über immer dichter auf die Pelle zu rücken, wenn wir weiter nach Norden sehen, ist es jetzt nun der Versuch, eher im südlichen Bereich Europas entsprechend auch Russland auf die Pelle zu rücken. Und ganz offensichtlich läuft sowas definitiv nicht reibungsfrei ab. alle haben es verfolgt, dass es durchaus relativ kurz vor knapp war, was Eskalationen anging, wo auch von britischer Seite zum Beispiel mitprovoziert wurde. Und der Besonnenheit verschiedener Seiten es dann zu verdanken war, dass hier nicht totale Eskalationen stattgefunden haben, aber wir waren nicht weit weg davon. Also wenn wir über Manöver reden, dann reden wir auch ein Stück weit zu reizen, Provokationen durchzuführen und zu hoffen, dass das Gegenüber einen Fehler macht. Wobei der erste Fehler diese Manöver als solche sind. Hier nochmal ein kurzer Blick, was jetzt im Laufe dieses Jahres passiert ist. Dass aus den USA, Soldatinnen, Soldaten, Schiffe, auch ein U-Boot und diverse Flugzeuge transportiert worden sind über Spanien, über zentraleuropäische Staaten nach Europa transportiert worden sind an die russische Grenze mit einer zentralen Rolle. Die haben wir ja vorher schon besprochen gehabt, mit einer zentralen Rolle des Mobilmachungskommandos des JSECs in Ulm, ohne die zentrale Dinge nicht passieren würde. Das müssen wir einfach sehen. Also unsere Proteste in Ulm sind absolut notwendig, weil sie den Finger in die Wunde dessen legen, was tatsächlich passiert in Bezug auf diese verschiedenen Kriegsvorbereitungsvarianten, die hier stattfinden. Das Gleiche gilt übrigens für unsere italienischen Freunde, die in Neapel auch immer wieder Aktionen machen. Und deren Joint Force Command spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Also wir haben Punkte, in denen wir quasi den Finger in die Wunde legen können und klar machen können, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was passiert. Aber wie gesagt, Schwerpunkt war vor allem Schwarzes Meer und entsprechende Aufmaß dort. Auch jetzt bin ich immer noch nicht bei meinem eigentlichen Vortrag angekommen, sondern bei 2020, 2021. Jetzt zur Frage, was wissen wir überhaupt schon? Was kommt 2022 auf uns zu? Ich hatte gehofft, dass wir schon einen konkreten Kalender besprechen könnten, wo, wie unsere Proteste stattfinden. So einfach ist es leider nicht. Wir wissen, dass es die Teilnahme gibt von insgesamt 13.500 Soldatinnen und Soldaten, zumindest möglicherweise an der US-Übung Defender Europe jetzt im kommenden Jahr. Und es ist klar, dass der Zeitrahmen der Truppenverlegung innerhalb Europas voraussichtlich Februar 22 bis Mai 22 sein wird. Es ist klar, dass es wieder wie beim letzten Mal mit Konvois auf der Schiene und per Schiff stattfinden wird. Es ist auch klar, dass die Häfen, die wir schon angesprochen hatten, für unsere Region interessant eben Bremerhaven und Antwerpen, aber zum Beispiel auch Neapel, dass sie eine große Rolle spielen werden für das Verschiffen des Equipments über den Atlantik. Und was dort dann auch eine Rolle spielen wird, dass in der Zwischenzeit gar nicht mehr alles Equipment verschifft werden muss, sondern zum Beispiel in Mannheim, aber auch in vielen anderen Bereichen, vor allem auch in Polen und im Baltikum, sogenannte Army Prepositioned Stock, APS oder APS, bereits bereit liegt und dann durch diese Truppenbewegung eingesammelt wird und dann weiter zum Transport in Schlüsselregionen durchgeführt wird. Also Schlüsselregion heißt immer an der Grenze Russlands. Es wird Teilmanöver geben wie Saber Guardian oder Swift Response, diverse Kommandoübungen, da spielt wieder Ulm eine Rolle, und ein Training mit der Bundeswehr und ihren Alliierten in der Oberlausitz. So weit, so klar. Jeweils Aussagen der deutschen Regierung, teilweise auch der USA. Und es ist klar, dass die Bundeswehr wieder Unterstützung für die Transit leisten wird und für die Verlegung vom Equipment. Das ist jetzt allerdings nicht besonders viel, was wir wissen. Also es ist kein wirklicher Zeitplan. Dahinter steckt tatsächlich, dass es in den USA einen Streit darüber gibt, wie die genaue Ausrichtung dieses Manövers sein soll. Also es ist keineswegs klar, wie viel US-Truppen tatsächlich nach Europa kommen werden, weil es in den USA einen Streit darüber gibt, über die Balance zwischen territorialer Präsenz in den USA und der in Europa. Also dieser Hinweis darauf, die Europäer sollen jetzt mal selber machen, kommt schon auch nach wie vor, übrigens nicht nur von Trump, sondern auch von Biden. Und dahinter steckt natürlich das Interesse daran, dass die EU-Staaten, um die es ja konkret geht, nicht um Europäer im Allgemeinen, dann wäre Russland ja mit dabei, dass die EU-Staaten im Prinzip das NATO-Konzept umsetzen sollen, aber mit zunehmend weniger Unterstützung der USA, damit diese den Rücken frei hat, ihre Machtprojektion im Pazifik stärker voranzufahren und die Konfrontation mit China stärker aufrechtzuerhalten. Und dort gibt es eine stärkere Präferenz der Parlamentarier in den USA für einen stärkeren Fokus auf transatlantische Integration und von Biden und seiner Administration mehr die eigene US-amerikanische Modernisierung in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ein Streit, der gerade in den USA läuft, den wir jetzt hier politisch nicht beeinflussen können. Das bedeutet aber nicht, dass die Ambitionen heruntergefahren werden, sondern schlussendlich geht es darum, wer welche Lasten trägt. Also ob hier die Militärausgaben noch höher hochgefahren werden sollen, Militär noch aktiver, noch aggressiver aktiv sein soll oder eben stärker im Verbund, was übrigens nicht unaggressiv ist, also nicht, dass man nicht falsch steht. In jedem Fall wird es eine starke US-Komponente geben, also Dinge innerhalb des Manövers Defender 22, die in den USA selber stattfinden werden. Dort unter dem Motto From Fort to Port, also das überwiegend geübt wird, wie aus den Militäreinrichtungen verlagert wird an die US-amerikanischen Häfen und dass außerdem stärker als beim letzten Mal geübt werden soll, dass Kampftruppen rotieren. Also schlussendlich wird hier geübt, dass ein laufender Konflikt nicht nur vorbereitet wird, sondern dass im laufenden Konflikt der Nachschub läuft. Also das ist noch eine wesentlich näher an realen Kriegsszenarien orientierte Ausgangsposition, als es in dem laufenden und im letzten Jahr der Fall war. Außerdem gibt es, und jetzt kommen wir zu dem, was wir als letztes hatten, nämlich die Frage des Cyberwars. Außerdem wird es eine starke Komponente innerhalb der USA geben unter dem Label Defender 22. Der nennt sich Project Convergence. Also Konvergenz kann ja alles heißen. Ich habe erst mal drüber weggelesen, als ich das gelesen habe, weil bei solchen hohlen Phrasen schaltet mein Gehirn gerne auf Durchzug. Allerdings beim genauen Hingucken habe ich dann festgestellt, dass es nicht ohne ist. Leider kann man auch nicht im Detail rausfinden, um was es konkret geht, aber allein die Überschriften machen ziemlich alarmiert. Es geht darum, dass in den USA im Kontext des Manövers Defender 22 diverse Experimente durchgeführt werden in dem Rahmen des I2CEWS, also Intelligence, Information, Cyber, Electronic Warfare and Space. Also es geht darum, herauszufinden, wie die eigene Entwicklung im Bereich der neuen Technologien, im Bereich der disruptiven Technologien eingebracht werden können in Kriegsführungsszenarien. Also zusammen Cyberwar mit Panzern, mit allem, was sonst zu Manövern gehört. Also schlussendlich zu versuchen, verschiedene Dinge miteinander zu integrieren und das auch wirklich experimentell auszuprobieren. Also inklusive der Tatsache, die jeweiligen Gegner mit elektromagnetischen Fähigkeiten zu bekämpfen. Also das will ich jetzt im Detail nicht ausführen. Das ist eine Form der Bekämpfung, die durchaus auch unter humanitären Aspekten nochmal extrem zu hinterfragen wäre. Aber der wesentliche Punkt ist, dass genau das, was wir vorher diskutiert hatten, nämlich die Frage, welche Rolle spielt diese Cybermanöver im Kontext realer Manöver, im Kontext realer Kriegsführung, genau das wird getestet. Also schlussendlich geht es dann um sogenannte intelligente Systeme, um semi-autonome Drohnen zu Luft, zu Wasser und auf dem Lande bis zu völlig autonomen Systemen. Außerdem wird es, und da ist es auch interessant, was die Bündnispolitik gibt auch im Kontext Defender 22 eine sogenannte Capstone Exercise geben, zusammen mit den angelsächsischen Partnern, nämlich den USA und Australien. Also mit dem Vereinigten Königreich, USA und Australien, um die neuen Generationen von verschiedenen Waffensystemen entsprechend zu testen. Also zum Beispiel Long Range Precision Fire, also schlussendlich neue Generationen von Waffensystemen, mit denen man den Gegnern auch jenseits von Line of Sight, also jenseits der Sichtweite, massive Schäden zufügen kann. Dieses Verknüpfen von neuen Technologien mit quasi alten Oldschool-Manövern ist nicht neu. Das hat von Anfang an stattgefunden. Das hat auch beim Defender 20 stattgefunden, als das Waffensystem Titan ausprobiert worden ist, zu dem eben relativ viel Informationseinsammeln, in diesem Fall über Europa, gehörte, dass neben klassischen Drohnentechnologien es auch darum ging, tatsächlich mit unterschiedlichsten Sensoren zum Beispiel den gesamten Funkverkehr, gesamte Bewegungsbilder der verschiedenen, zwischen zum Beispiel verschiedenen europäischen Städten auch mitzuerheben und daraus ihre entsprechenden Kriegsszenarien in die Manöver einzuspielen. Hat keine so große Rolle gespielt in der Berichterstattung über diese Manöver, aber wir müssen immer im Kopf haben, die Militärs bleiben nicht bei alten Mustern, die wir kennen, stehen, sondern versuchen tatsächlich entsprechend neue Entwicklungen auch gleich im Manöver mit einzubauen. Die Frage ist da nur, welchen Verbündeten wird zugetraut, dass man ihnen diese Informationen gibt und welchen nicht. Und offensichtlich gilt diese alte, enge Verbindung zwischen USA, Großbritannien und Australien auch nach wie vor. Da bleibt Deutschland auch eher außen vor. Die deutsche Regierung ist gerade auch so ein bisschen irritiert, was jetzt tatsächlich stattfindet und was nicht und wo sie dabei sind und wo nicht. Das ist ein wesentlicher Grund, weswegen wir noch keinen Zeitplan haben. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass das, was transportiert wird, wird wohl auf den gleichen Routen wieder transportiert, die wir schon seit 2020 kennen. Also aus Antwerpen kommen, dann durch Belgien durch, über Aachen, Hannover Richtung Frankfurt-Oder oder eben von Bremerhaven kommend oder kleinerer Teil auch Hamburg kommend, dann nach Stettin in Polen und über die Grenze weiter ins Baltikum. Das wird auch dieses Mal tatsächlich passieren. Also Deutschland wird seine Rolle, die in der Konzeption der Bundeswehr festgelegt ist, nämlich dass Deutschland eine mögliche Basis für Operationen, für ein rückwärtiges Einsatzgebiet. Auch da geht man ja wieder aufs von anhaltenden Kriegsgeschehen, wo zum Beispiel Ulm, aber wir alle Teil von Einsatzgebiet sind, als Drehscheibe der Unterstützung eine Rolle spielt und entsprechende Anforderungen dann auch zu erfüllen sind. Und ich glaube, das macht relativ klar, dass das, was hier vorbereitet ist, auch eine Waffenschau ist, aber keineswegs nur eine Waffenschau ist, sondern eine Vorbereitung auf ganz konkrete Kriegsführungsszenarien. Und ich glaube, wir werden im nächsten Jahr sehr genau hingucken müssen, was passiert, was wann wo passiert, darüber informieren müssen, sobald wir es etwas genauer wissen und hoffentlich genügend Proteste auf die Beine kriegen, dass die Öffentlichkeit das Ganze nicht ignorieren kann, dass Medien das nicht ignorieren können. Und ich hoffe, viele von euch dann bei den Protesten wiederzusehen. Dankeschön.